Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr unser Familienleben. Flexibel, modern, selbstbestimmt. Klingt schick, aber macht's das wirklich besser? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir dabei unseren Kindern, den Eltern und Fachkräften von morgen? Lasst uns vorausdenken, denn die Zukunft hat bereits begonnen. Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur Familien betrifft, sondern letztlich auch die Arbeitgeber, der Kita-Notstand in Deutschland. Über 125.000 Fachkräfte fehlen in deutschen Kitas. Das sind im Schnitt 2 pro Einrichtung. Bundesweit fehlen über 300.000 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. In Westdeutschland ist die Lage besonders dramatisch. Kita-Gruppen fallen kurzfristig aus, Öffnungszeiten werden gekürzt, Eltern müssen spontan umplanen. All das ist eine zusätzliche Belastung für Eltern neben ihrer Verantwortung im Job. Trotz Milliarden vom Bund scheint die Krise zu wachsen, statt zu schrumpfen. Ganz schön viel Zündstoff für Familien und Unternehmen. Genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Jannis Johannmeier. Herzlich willkommen, lieber Jannis.
Hallihallo.
Jannis, richtig schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer und Co-Founder von Trailblazers. Das ist eine sehr erfolgreiche PR-Agentur mit Sitz in Bielefeld. Du selbst beschreibst dich als Gamechanger, LinkedIn-Wunder, dir folgen nämlich knapp 30.000 Menschen, und Superpapa, denn neben all den Themen, die dich bewegen, brennt dein Herz besonders für eine Sache, und das ist deine kleine, wunderbare Familie. Du bist verheiratet und hast eine Tochter. Vor ein paar Wochen bin ich durch verschiedene Artikel auf deine Geschichte aufmerksam geworden, denn mit eurer Tochter habt ihr den Kita-Notstand hautnah erlebt und euch letztlich entschieden, euer Kind aus der Kita wieder rauszunehmen. Aber bevor wir darüber sprechen und die ganzen Details auspacken, was da genau passiert ist, will ich erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren und dich erstmal fragen, wie hast du denn selbst, also ein paar Jahrzehnte zurückgeblickt, Familie, Familienleben erlebt und wie hat dich das geprägt?
Gehen wir gleich ins Eingemachte.
Genau.
Ich habe Familie als immer als schön wahrgenommen. Allerdings, ich bin sehr klassisch aufgewachsen, was man da natürlich nicht weiß, wenn man aufwächst. Papa hat ganz doll viel gearbeitet für die Karriere. Mama war zu Hause und wir hatten so eine klassische, also mein Papa gelernter Metzger, hat dann irgendwie noch studiert und hat dann irgendwie so eine Konzernkarriere eingeschlagen, so aus dem Handwerk eigentlich heraus und so und dies und das. Und für mich war das so als Kind, okay, Papa ist viel nicht da, aber ich habe relativ schnell gemerkt, okay, aber irgendwie verbessert sich unsere Situation, also materiell gesehen, wir haben in einer kleinen Mietwohnung irgendwie angefangen. Und dann wurde das größer, dann war es ein Haus, die Urlaube waren anders. Also irgendwie ging es immer voran. Ne? So, also aus dieser Storyline heraus war das eigentlich irgendwie ein ziemliches Erfolgskonzept. Mhm. Aber habe dann natürlich auch relativ schnell dann auch verstanden, dass das einen Preis hat. Ne? Dass Papa dann halt wenig da ist, dass es für Mama auch ehrlicherweise nicht viel anderes übrig bleibt, als zu Hause zu sein, weil Papa halt auch wirklich dann unterwegs war in Deutschland oder sonst wo. Aber trotzdem war das immer total cool. Meine Oma war ganz nah mit dabei. Also das war alles sehr, sehr behütet und aber ich würde auch sagen, sehr, sehr klassisch und auch eher mit einem sehr tradierten Familienbild, ohne dass das Mindset, glaube ich, so tradiert war, aber die Gegebenheiten waren halt so, wie sie waren und irgendwie wollten das dann scheinbar auch alle so.
Wow. Aber du lebst es heute anders?
Ja, ich glaube schon. Natürlich sind die Zeiten auch andere. So ehrlich muss man ja sein, ich rede jetzt ja auch über wirklich ein paar Jahrzehnte zurück. Ja. Nicht nur 5 oder so. So ehrlich muss man ja sein. Nein, mir ist es die Vereinbarkeit und gar nicht das aufgeladene Vereinbarkeit, sondern dass ich das vereinen kann. Wir als Familie, also Business, Unternehmer sein, Leben, Freizeit, das ist für mich alles eins. Also, und das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Und ich sehe meine Frau sehr viel, obwohl ich natürlich sehr ambitioniert bin in den Tätigkeiten, die ich da so mache. aber ich sehe meine Tochter unglaublich viel. Es bleibt noch viel Zeit, dass wir coole Sachen miteinander machen können. Also bald auch wieder einen Monat in Portugal, wo es wirklich eigentlich auch dann um die Family geht und meine Eltern kommen auch mit und die vier Hunde. Also ist so, also das nehme ich mir oder wir uns, gehören ja auch mal ein paar mehr dazu, das kann ich ja nicht bestimmen, nehmen uns die Zeit für die Familie sehr, sehr bewusst und für mich ist es ein unglaubliches Geschenk oder ich finde es einfach mega oder ich habe einfach Bock drauf, ehrlicherweise, Carly, also unsere Tochter, in der Entwicklung zu sehen und zu begleiten und ich finde das cool und irgendwie finde ich es schade, dass Papa das bei mir halt beispielsweise so gar nicht hatte, mehr oder weniger, aber umso, also und ganz ohne Bad Vibe, also wirklich. Aber jetzt ist es für mich unglaublich cool zu sehen, wie er diese Opa-Rolle lebt. Dass wow. er das jetzt ja so ein bisschen auch erleben will und so nah dran ist und irgendwie mit ihr Zeugs macht, das ist halt mega. Ne? Also ja, ich bin, glaube ich, extrem ambitioniert und auch sehr getrieben und schone mich da auch selber nun so gar nicht bei bestimmten unternehmerischen Dingen. Aber diese Vereinbarkeit und das Vereinen der Welten, Geschäft, Familie, was man sonst noch so vorhat, das ist, ja, das steht, es ist Prio 1. Und das ist, oder, das ist alternativlos. Das ist so, als hätte ich die Alternative, niemals mehr zu schlafen. Also das ist ja auch keine Alternative, könnte man machen, aber das geht halt nicht. Und deswegen, das ist unverrückbar.
Wow. Du hast vorhin gesagt, es ist für dich alles eins. Heißt das Prio 1 oder heißt das, es ist alles untrennbar? Das würde ich gerne nochmal wissen. Und wenn ja, wenn es untrennbar ist, wie lebst du das?
Ja, es ist untrennbar. Also jetzt müsste man so ein bisschen auf diese Gründungsgeschichte der Trailblazers eingehen. Wir sind ja auch nicht mal 5 Jahre alt. Also wir sind ein Primetime-Corona-Kind. Und ja, ohne meine Frau mit dem Verständnis dafür, was wir da tun und ohne einen Partner in meinem Leben, der meine Gedanken, die teils etwas ja, nicht so mainstreamig manchmal sind, verstehen kann und mich dann auch darin stärkt, dann wären bestimmte Dinge unmöglich gewesen. Und das, ja, wie sagt man das so schön? Es gibt halt Menschen, die einen selbst zu einem besseren Menschen machen. Und ich glaube, in dem Fall ist das so. Und deswegen ist diese Trennung für mich so oder so total unvorstellbar. Das ist auch der Grund, warum meine Frau Leslie, glaube ich, von Tag minus 500 mit in der Agentur arbeitet, jetzt eine zentrale Rolle einnimmt in der Agentur. Das sind alles Dinge, wir haben jetzt ja auch dieses Kids Office bei uns in der Bude, das bedeutet, also in der Agentur, das bedeutet, dass Carly auch viel da ist. Ja, da kann man jetzt auch diskutieren, ist das so cool, ist das wirklich eine tolle Idee, aber gut, das war auch ein bisschen aus Ermangelung der Kita, aber es ist, ich finde das einfach wunderbar. Also für uns als Familie ist das Konzept so top, hat aber allerdings auch den Preis, glaube ich, so würden das manche sehen, dass wir in der Radikalität, was wir alles ausschließen und nicht machen, schon extrem sind, damit das alles diesen Raum haben kann. Also ganz viele Dinge, die andere Leute zu einem guten Leben zählen würden, machen wir, glaube ich, alle nicht.
Was denn zum Beispiel?
Ja, also wir haben uns so konzeptionell entschieden, beispielsweise, wir spielen beide gerne Handball. So. Mhm. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen älter geworden bin, aber ich mache das immer noch sehr gerne und meine Frau auch. Und dadurch haben wir uns gesagt, okay, wir machen das beide gerne, dann machen wir das im Leben. Das heißt, eigentlich jedes Wochenende stehen wir in der Handballhalle. So, also Leslie bei ihrer Truppe und ich bei meiner.
Wow,
so,
okay.
Und dann kommt Carly halt entweder damit hin oder damit hin. Manchmal ist es gleichzeitig, dann, ja, dann ist sie so, dann geht es natürlich nicht. Aber das heißt, wir sind eher da so eine Handballfamilie. Und da kann man sich ja vorstellen, dadurch sind die Wochenenden ziemlich belegt damit. Ne? Also das sortiert sich dann alles danach. Aber das ist dann so eine bewusste Entscheidung. Und das heißt eben, dass man mehr oder weniger 30 Wochenenden, wenn man das halt einigermaßen ernst meint mit so einem Mannschaftssport und dann auch, wie wir uns das überlegt haben, die dann halt raus sind. Ne? Also keinerlei Flexibilität, sehr starr, sehr strukturiert. Und ich glaube, das könnten andere jetzt auch in so einen Phasen als unangenehm empfinden. Aber für uns ist das halt eine sehr bewusste Entscheidung. Und all die Dinge, die wir eigentlich tun, sind ziemlich bewusst und sind dementsprechend auch immer damit gekoppelt, dass andere Dinge dann eben nicht möglich sind oder einfach bewusst wir sie nicht tun. Dazu gehören dann eben auch wirklich Dinge, sehr wenige Freundschaften zu haben, also in der Konsequenz schlichtweg einfach, ne? Weil man muss ja Zeit haben. Und ja, wenn man dann auch sagt, die Familie hat für uns ist eigentlich Nummer eins und danach gibt es keine Nummer zwei und keine Nummer drei, dann bedeutet das natürlich auch etwas. Und ich glaube, das ist so das, was ich damit meine, ne? Also das ist schon ein super klares Lebenskonzept, was wir da haben und als Familie uns bewusst überlegt haben. Und letztlich hat uns das beschleunigt, diese Gründungszeit in den Trailblazers, weil da die Fokussierung so brutal war auf ganz wenige Dinge im Leben. Und ich glaube, das hat sehr schnell gezeigt, was uns wirklich wichtig ist in einer enorm schnellen Zeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in ganz wenigen Monaten herausgefunden haben, was dann auch wahrscheinlich sehr wehtat hier und da. Aber das, glaube ich, hilft uns jetzt natürlich enorm.
Wow. Jetzt hast du erzählt, dass sich dein Familienleben schon deutlich von dem unterscheidet, was du erlebt hast. Es ist weniger diese klassische Rollenaufteilung. Du hast viel mehr Zeit mit deiner Tochter, als vergleichsweise dein Papa mit dir hatte. Du beschreibst dich auch selbst, habe ich rausgefunden, als New Work Weirdo. Und meine Frage an dich, bevor wir jetzt endlich zum Thema Kita kommen, brennt mir das trotzdem unter den Nägeln. Was bedeutet Arbeit für dich, auch im Vergleich zu dem, was du erlebt hast? Weil was uns hier immer beschäftigt ist, wie prägen wir jetzt schon die nächsten Generationen mit dem, was wir vorleben, an? Wie wir arbeiten, wie wir Familie gestalten und leben. Wie war das für dich? Wie bist du geprägt worden? Und was machst du heute anders?
Also ich bin geprägt worden und das liegt auch in meiner Persönlichkeit, glaube ich, ein Stück weit. Aber wie viel ist Persönlichkeit, wie viel ist Prägung, wie viel kann man, also gut, das ist jetzt eine andere Frage, aber ich glaube, es liegt auch in mir. Ich bin unglaublich kompetitiv, unglaublich leistungsorientiert in allem, was ich tue. Und das hat Papa natürlich auch vorgelebt, ne? Also sehr, sehr lange, sehr, sehr hart arbeiten, es geht immer weiter. Und dieses Konzept habe ich bis zu einem gewissen Alter ja auch auf wirklich heftigste Art und Weise gelebt, bis ich daher selber dran zerbrochen bin. Das war so die Zeit bei der Bild-Zeitung, wo ich gelernt habe oder wo ich einfach gearbeitet habe, sagen wir es mal so. Ich habe, glaube ich, damals Vollgas gegeben und brutal Leistung gebracht, not for the good, also nicht für das Gute und nicht aus den richtigen Motiven, sondern eher aus diesem althergebrachten Geldmacht und Frauen, keine Ahnung, aber eher sowas. Und irgendwie war das so, habe ich halt verstanden, ne, wie das geht. Habe ich halt gelernt, war irgendwie logischer. Also, und ich habe halt nicht verstanden, dass es einfach eine reine Fiktion ist, die man da hinterherläuft. Man könnte es auch alles anders machen. Und erst als ich danach dann so gebrochen bin, an mir selbst, habe ich dann mal drüber nachgedacht, was ich eigentlich erstrebenswert finde. Also ich persönlich. Und woran ich eigentlich so glaube und wofür ich mich einsetzen will. Und dann habe ich dankenswerterweise über die Tätigkeit bei der Founders Foundation, GmbH und so, da habe ich überhaupt erst kennengelernt, mit einem Purpose zu arbeiten, sinnhaftig zu arbeiten. Ja, nicht nur rein auf, ich hoffe, sowas kann ich hier sagen, nicht nur rein Schwanzvergleich zu arbeiten, sondern irgendwie an was Großem zu arbeiten, gemeinschaftlich, ohne Ego oder weniger Ego, sondern einfach für eine Vision. Und das ist die Zutat, nach der ich jetzt alles einbringe. Ne? Also auf eine Vision hin, ich glaube, an eine wünschenswerte Zukunft für alle Menschen. Und daraus leiten sich halt auch ganz viele Dinge ab, die ich tue oder eben auch vor allem nicht tue. Und da hat sich das Thema Arbeit für mich natürlich unfassbar verändert. Für mich ist das einfach jetzt, was ich tun kann, für mich ist das ja keine Arbeit. Ich könnte auch Urlaub machen, also ich könnte sagen, ich mache Urlaub und ich mache das, was ich jetzt mache und könnte sagen, es ist ein guter Urlaub gewesen. Wow. Also das ist eher so dieses Framing, dass also ich mache die Sachen gerne, die ich tue. Sehr gerne und eigentlich mache ich nichts mehr in meinem Leben und auch das ist natürlich sehr privilegiert, aber hart arbeite, das kann man jetzt sehen, wie man will oder einfach so passiert oder Schicksal oder der liebe Herr, das kann man sich alles aussuchen, aber ich mache eigentlich nichts mehr in meinem Leben, was ich nicht möchte. Und dazu gehört Arbeit auch. Also ich arbeite nichts, was ich nicht will. Aber das hat alles einen jahrelangen, schmerzhaften, mit viel Psychologen und viel anderen Themen zu tun gehabt, um da hinzukommen. Aber wenn man irgendwie, das gibt so ein asiatisches Sprichwort, das Geschenk, wenn deine Schale einmal zerbrochen ist, ist, dass du die Schale wieder selbst zusammensetzen kannst. Und das ist mir, glaube ich, Tag heute gut gelungen. Und das kann man auch für sich selbst nur schaffen. Da können auch kaum andere Menschen, egal wie nahe sie einem stehen, helfen. Und ich glaube, wenn man das hat, dann kommen da so viele logische Abfolgerungen raus. Und ich glaube, das ist etwas, das ich wirklich irgendwie immer daran glaube. Und auch New Work Weirdo, ich habe da so, ich denke irgendwie daran, dass jeder Mensch alles schaffen kann. Ich weiß jetzt natürlich das, aber wirklich aus einem maximal positiven Grund, nicht um Menschen unter Druck zu setzen, so mach mal mehr aus deinem Leben oder so, sondern das, wir leben in einer Fiktion, die Welt ist voller unglaublicher Möglichkeiten, wir können Tag, Morgen alles neu machen, eigentlich mehr oder weniger. Trotzdem tun unfassbar viele Menschen einfach nichts irgendwie in eine Richtung, obwohl sie vielleicht viel mehr spüren, dass es sie da und dahin ziehen würde. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich irgendwie nicht so richtig weiß, warum die das nicht mehr tun oder für mich unbegreiflich ist. Und wenn ich mir was dann für unsere Tochter wünschen könnte, dass sie eben diese Welt genau so begreift als ein Ort voller Möglichkeiten, die darauf warten, ergriffen zu werden. Und das kann auch viel in die Hose gehen, darum geht es gar nicht. Aber das, ich glaube, das ist etwas, was mich sehr umtreibt, dass man eigentlich ein Leben sinnvoll für sich gestalten kann, was für jeden auch das anders bedeuten kann, ne? Total logisch. Aber ich glaube, das ist so etwas, was mich da sehr umtreibt. Und dankenswerterweise kommen dann solche anderen Dinge, wie du es eben gesagt hast, sehr erfolgreiche. Ja, da kommen dann auch so, da kann man dann mit der Old Economy auch gut drüber reden. Dann kann man sagen, ja, ich arbeite, und dann kommen da solche KPIs raus und die, Ich gucke auf unsere Zahlen, die geben mir gar nichts. Ich sehe da eine 5, sehe ich eine 5, sehe ich eine 8, sehe ich eine 8. Und da kann man wieder sagen, ja, aber andere Leute, die kein Geld, ja, verstehe ich alles, mir gibt es aber einfach nichts. Ich gucke drauf und ja, eher so, habe ich heute was gewirkt, habe ich irgendwas verändert, habe ich irgendwo einen Impact gehabt, on the long run oder im Kleinen, oder baue ich etwas für andere Menschen, die dann wirklich einen großen Sprung machen können, das gibt mir was. Und ja, gut, komplizierte, lange Antwort auf eine einfache Frage, aber ich glaube, ja, Arbeit komplett eigentlich neu gedacht und nicht aus irgendeinem Zweck heraus, sondern einfach, weil ich gestalten will und jeden Tag möglichst irgendwas gestalten will, dass irgendwie die Welt oder wir alle vorankommen. Ja.
Hört sich aus meiner Sicht richtig gesund an, dieser ganze Wandel, den du selbst erlebt hast, auch wenn es Zerbruch war, aber Zerbruch muss ja nichts Schlimmes sein. Eigentlich ist es eine Riesenchance und an deinem Leben kann man das richtig deutlich sehen. Was mich voll gepackt hat, ist dieser Satz von dir vorhin, dass du immer weniger Ego hattest und dich mehr so für das große Ganze eingesetzt hast. Und das ist ja letztendlich auch der Gedanke, der hinter Familie steht. Dass es nicht nur um uns selbst geht. Familie kann nur funktionieren, wenn wir uns selbst ein Stück weit zurückstellen können und für das Wohl der anderen, der nächsten Generation auch einstehen. Stichwort Familie. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, über die ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin, nämlich eure Tochter war in der Kita, gar nicht für lange Zeit. Ihr habt eine längere Eingewöhnung gemacht, das ist das, was ich gelesen habe über euch. Und dann habt ihr euch entschieden, das zu pausieren und irgendwann, ach, vielleicht erzählst du es am besten selbst, Janis, was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Na, ich würde sagen, genauso wie wir das Thema Unternehmertum sehr naiv angegangen sind, was auch sehr gut war, sind wir das Thema Kindergarten, so nenne ich das ja eigentlich am liebsten, auch naiv angegangen. Und haben halt gedacht, naja, dann kann sie da mit anderen Kindern spielen, bla bla bla, so Zeug halt. Und das ist irgendwie alles good life. Und ja, wir hatten erstmal schon so per se, meine Mama sagt ja immer, ich bin Sonntagskind, ich bin an einem Samstag geboren, aber sie sagt, ich bin Sonntagskind. Und dadurch haben wir auch unsere Wunschkita. Du hast ja eben die Problematik, es gibt ja überhaupt gar keine Plätze, theoretisch, praktisch oder wenig. Schon, das war halt auch nicht. Wir haben unsere Wunschkita einfach bekommen. Ja, also lief alles wie geschmiert. Umso weniger Gedanken hat man sich gemacht. Ne? Wenn einem das Wunschszenario eintrifft, dann macht man sich ja noch weniger Gedanken eigentlich, weil naja, perfekt. Aber die Realität, in der wir dann da angekommen sind und ich sage mal so einen Tag der, was war hier, nennt man das, Tag der offenen Tür, ja. Den kriegt jeder gut hin. Also jedes Unternehmen, jede Kita, jede Schule, jede Familie kann sich über ein paar Stunden so straffen, dass man kommt und denkt, es ist cool. Also das, und die Realität war halt ganz schnell eine ganz andere. Also nicht so, wie wir uns irgendwie so in einer naiven Vorstellung, aber auch ohne große Ansprüche uns das vorgestellt haben. Es war einfach zu wenig Liebe für die Kinder da, zu wenig Zeit für die Kinder da, eine inhärente Überforderungssituation für die armen Erzieher und Erzieherinnen. die eigentlich diese Mission Impossible da gemacht haben. Aber eine Mission Impossible ist eben genau das. So. Und das war eigentlich alles nicht zu schaffen. Und unsere Tochter ist dann vielleicht auch noch ein Stück irgendwie ein bisschen sensibler oder was auch immer. Da konnte eigentlich auch gar keine Rücksicht drauf genommen werden. Und das lag jetzt nicht an den Menschen dort, sondern einfach, weil das System das überhaupt nicht hergab. Und dann kamen noch ein paar Planungsfehler dazu. Dann kam irgendwie 3 Eingewöhnungen gleichzeitig, also was eigentlich ja auch schon irgendwie nicht funktioniert. Und ich will auf so ein Thema gar nicht hinaus. Und dann gab es halt ein Kind, das sprach nun so gar kein Deutsch. Es gab aber eine Erzieherin, die genau diese Sprache sprach. Das heißt, eine Erzieherin war eigentlich schon gebunden für das eine Kind. Das ist in der Quote dann halt sehr, sehr dünn. Und das setzte sich auf allen Ebenen dann sofort. Also schlichtweg, selbst vor Ort war es kein gutes Gefühl.
Wow.
Und dann kamen ja noch da ganz andere Themen zu, die du auch schon angerissen hast. Keine Klarheit da drin, wann hat die Kita auf, in welcher Form hat sie auf. Und am Ende ging das so weit, dass Kinder halt in Farben eingeteilt werden und morgen dürfen Grün und Rot und Gelb kommen. Also nur noch so ein Bullshit, meiner Meinung nach. Und unsere Tochter wurde dann ja auch sehr stark, also sie hatte halt gar, du hast es halt gespürt, sie hat gar keine Lust, nur traurig und das sie wollte einfach nicht. Und das, wir haben es ja auch gesehen, wir wollten es auch nicht. Und irgendwie haben wir uns gedacht, okay, eigentlich will das hier keiner. Ja, dann nehmen wir das mal wie immer, wie wir es ja auch gelernt haben in den letzten Jahren, nehmen wir es halt selbst in die Hand. Und wenn keiner eigentlich will, warum machen wir das dann?
Ja.
Sind wir wieder beim Stichwort Fiktion leben, weil man jetzt halt einen Kita-Platz hat, behält man den halt auch einfach. Und wir haben einfach die Notbremse gezogen mit einer Pause erstmal. Und die Pause war cool. Und dann kam dieses Wochenende, wo es wieder hätte nach losgehen sollen. Und da haben wir uns nur angeguckt und nee. Und dann war es halt, dann war es vorbei. Und ja, dann dankenswerterweise, wie habe ich ja eben schon gesagt, mein Papa und meine Mama, die sind jetzt mittlerweile beide in Rente und die lieben unsere Tochter, lieben halt sich kümmern, haben da Spaß dran. Die Eltern meiner Frau wohnen auch nur ein Wort weiter. Also deshalb für uns wie gemalt und komplett, also exotische Konstellation heutzutage ja fast schon. Aber und so konnten wir das dann halt auch auffangen. Ne? Und da unsere Eltern jeweils da auch Bock drauf hatten, haben wir es dann auch gemacht. Weil ganz ohne Support wäre natürlich das Programm und wie wir unser Leben überlegt haben, 0,0 darstellbar gewesen. So ehrlich muss man ja auch sein. Ne? Also das hätten wir jetzt nicht, weiß ich nicht, 40, 50 Stunden oder auch nur 30 Stunden Kali mit ins Kids Office nehmen, jede Woche. Also das wäre jetzt auch nicht unser Idealbild.
Wow. Und wie alt war eure Tochter, als ihr sie angewöhnt habt? Noch unter 3?
Ja, unter 3 und auch ich glaube, da sind wir wieder in diesen Fehler getappt, halt irgendwas so zu machen, wie man halt denkt, dass man es machen müsste. Und ich glaube, sie war einfach auch ehrlicherweise noch gar nicht ganz so weit. So. Vielleicht kommt ja das auch mit dazu. Ne? Aber so wie sie war und dann mit der Realität und dem wie es nicht in unserem Kindergarten-Welt-Ideologie war, konnte das halt sowieso gar nicht funktionieren. Und da bin ich eher froh, dass wir das dann auch so nach 3 Monaten gemerkt haben. Oder nur 3 Monate gebraucht haben, um zu erkennen, dass wir es eh schon gewusst hätten wissen können nach Tag 1. Aber war schon wirklich auch eine Scheißphase. Es war für alle auch mega belastend. Ne? Ja. Neben diesen ganzen Sachen, ja, zeitlich und wann arbeitet man und Verlässlichkeit, aber das macht ja emotional auch was mit einem. Ne? Und wenn wir dann darüber reden, ich auch gleichzeitig Arbeitgeber und dann setzt man sich da rein, versetzt sich der auch in andere rein. Wie sollen Menschen vernünftig arbeiten, wenn sie ihre Kinder nicht gut betreut wissen? Ja. Wie sollen sie vernünftig arbeiten? Klar, wenn die Kinder zu Hause rund um die Uhr sind, weil es keine Betreuung gibt von einem Nachmittag auf den nächsten Morgen, das ist eh logisch, aber auch dieses emotionale Thema. Das ist ja auch massiv und das lässt dann ja teilweise dann selbst nachts nicht schlafen. Das heißt, so haben wir dann, wenn wir auch darüber reden, als Arbeitgeber oder ich in meiner, so wie ich das sehe, versuchen wir jetzt auch wirklich maximal alles möglich zu machen. Ich meine, wir sind ja in einem Bereich der Geisteswissenschaften irgendwie unterwegs oder so, wo man ja eh sehr privilegiert Dinge tun kann, dass sich das einfach vereinbaren lässt. Und das ist für mich auch genauso, nicht nur das Kids Office, sondern dass es für uns total okay ist, wenn die Kinder mal im Meeting auftauchen, wenn eine Tony-Box angemacht wird im Hintergrund, wenn, dass das alles okay ist. Ne? Und also da gibt es ja noch so viele, und ich glaube, das ist so das ist, glaube ich, so dieses Learning daraus. Ne? Und neben der Politik, die da, glaube ich, an der Stelle, also die Politik, da muss man natürlich jetzt sehr genau sein, wo an welcher Stelle, weil die Kommunalpolitik hat sich hier wirklich einen Arsch aufgerissen, damit es überhaupt irgendwie geht. Aber ich glaube, auch wir als Arbeitgeber haben noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, mehr für Familien zu tun. Und dem kommen wir auch nicht so nach, wie wir es könnten. Da kann man natürlich erstmal sagen, ja, die Politik muss, ja, stimmt, aber das heißt ja nicht, dass man selber seinen Circle of Influence nicht komplett ausnutzen kann. Und ich glaube, das tun die wenigsten.
Total, wir haben so einen großen Handlungsspielraum, egal ob als Eltern oder Unternehmer oder was auch immer. Das alles auf die Politik zu schieben, halte ich auch nicht für eine gute Lösung. Aber jetzt nochmal zurück zu eurer Tochter. Das ist ja, also erstens finde ich, macht deine Geschichte voll Mut, dass du den Mut hattest, wahrscheinlich auch aufgrund deiner Art, wie du bist, einfach den Weg zu gehen, den du denkst, dass der für eure Familie passt. Das trauen sich viele Familien nicht, weil diese Frage, Kind ab wie vielen Jahren in die Kita, in welche Kita, es ist so eine ideologische Debatte, das muss man wirklich sagen. Es gibt einen bestimmten Weg, den gehen alle, und wenn du das nicht machst, fällst du raus. Und dann gibt es tausende Reaktionen darauf. Gab es auf euren Austritt aus der Kita, nenne ich das jetzt mal, was waren denn da die Reaktionen? Was habt ihr mitbekommen?
Ich wusste ja erstmal gar nicht, oder wir wussten nicht, dass ein Austritt aus der Kita, dass das was Besonderes ist. Das war für uns in der Konsequenz nicht klar, aber das hat dann wirklich hohe Wellen geschlagen, ne? Auf allen möglichen Ebenen. Ne? Also das war schon crazy. Und auch viele, wie so oft dann im Leben, die dann gesagt haben, ja, ich würde das auch so gerne machen. Und das ist eigentlich so traurig, dass das Eltern dann sagen und ihre Kinder da einfach lassen und sagen, ich würde das auch so gerne machen. Und für was dann auch immer es nicht tun. Für einen den Job, also ich würde mir da halt dann irgendwann ganz andere Fragen stellen, wenn mein Kind was machen müsste, was ich nicht will, dann würde ich wahrscheinlich andere Antworten finden, als zu sagen, ich würde mir wünschen, dass das Kind das nicht muss. Es ist ja dein Kind mit deinem Handlungsspielraum, aber okay. Natürlich verstehe ich aber auch, dass manche Sachen ja auch, klar, ne, so monetäre Themen, so, genau, also deswegen alles fair enough, ne, aber nichtsdestotrotz, diese Vorstellung muss einen ja innerlich wirklich zerreißen. Unglaublich viele Reaktionen von Eltern, ganz, und das hat uns besonders gefreut, auf eine verstörende Art und Weise, von ganz vielen Erziehern und Erzieherinnen, die gesagt haben, endlich, ich bin so froh, dass auch mal da Konsequenzen raus resultieren.
Wow.
Die dann gesagt haben, ja besser, die Situation ist so scheiße und es ändert sich gar nichts. Ich habe dann ja auch so vieles erst verstanden. Ne? Also ich meine, auch das habe ich gesagt, so diese Kita-Streiks, das ist ja für mich der Treppenwitz sowieso, oder? Also es gibt genau, also eine Kita ist so dermaßen unzuverlässig. Es gibt nichts Verlässlicheres, als zu wissen, dass in 3 Wochen ein Kita-Streik ist. Darauf sind Eltern nun mal mehr als vorbereitet, dass die Kita eh ständig zu hat. 3 Wochen vorher zu wissen, dass an dem Donnerstag und dem Freitag zu ist, das ist ja das Einfachste von allem. Ja. Also, dass das nichts bringt, das ist mir durchaus sowas von bewusst. Aber das größte Learning aus all den Reaktionen war wirklich von auch Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Eltern, Kindern, gut, die sind da jetzt noch nicht so sprachfähig, aber von Familien, sagen wir es mal so, von Kommunalpolitik, von Trägern, wie, ne, gibt es ja kirchlich, bla bla bla, staatlich und so. Und das ist jetzt ja auch so schön, dass ich das erkennen konnte, oder also nicht ich, sondern dass ich es verstehen konnte, sagen wir es mal so. In diesem System gibt es aktuell nur Verlierer.
Ja.
Das hat das System aber noch nicht verstanden. Immer noch sind die Arbeitnehmer sauer auf die Arbeitgeber, dass sich die Arbeitgeber über den Arbeitnehmer aufregen. Der Arbeitnehmer ist sauer auf den Arbeitgeber, weil der zu wenig Möglichkeiten gibt. Die Eltern sind sauer auf die Erzieher, dann nachdem sind die Erzieher sauer auf die Eltern, weil warum behandeln die? Und dann geht es hoch zur Kita-Leitung und die ist sowieso, naja, keine Ahnung. Und alle regen sich übereinander auf und am Ende die Stadt ist schuld. Alle sind Verlierer. Es gibt da keinen Gewinner. Die Erzieher haben beschissene Arbeitsbedingungen, die Kita-Leitung kann nur Löcher stopfen, die Kommunalpolitik kann nur retten, was nicht zu retten ist. Die Arbeitgeber haben nicht verstanden, meiner Meinung nach, dass es nicht an den Eltern liegt, die keine Lust haben oder es nicht auf die Reihe bekommen, sondern weil das System einfach nicht funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Und es braucht eigentlich eine Allianz der Willigen, um aus diesen Verlierern eben eine Allianz der Willigen zu machen. Und dann muss man ganz gezielt dahin gehen, wo wirklich Weichenstellungen gemacht werden können, neben dem, was man selber tun kann, was ich eben schon auch sehr wichtig achte. Und das ist in dem Fall, wenn wir jetzt über NRW reden, ist es eben die Landesregierung, aus Ostwestfalen sage ich gerade schon, Nordrhein-Westfalen.
Ach so.
Und die kann natürlich unglaublich viel verändern, hat aber da nichts weiter zu bieten als die üblichen Politikfloskeln, so ehrlich muss man da auch sein. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass dies für die sehr bequem ist, dass sich halt alle in diesem System aktuell selber untereinander bekriegen, weil sie halt gar nicht gecheckt haben, also wirklich nicht gecheckt haben, meiner Meinung nach, dass alle Teamverlierer sind, dass sie alle im gleichen Boot sitzen. Und solange sich die Menschen im Boot, also das Team streitet, ist alles da draußen ja egal. Und das ist, glaube ich, die große Erkenntnis aus all den Reaktionen. So kamen ja auch die Kommunalpolitiker aus Bielefeld auf mich dann zu auch der Bundesverband für Vereinbarkeit, wo wir jetzt ja dieses Pilotmodell nach Bielefeld bringen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aus den Reaktionen wurde erst klar, dass das wirklich eine Systemik ist, die wir da geschaffen haben, die sowas von für eine Arsch ist, dass es da wirklich massivere Einschnitte braucht und viel freieres Denken, als da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen links, rechts zu fummeln oder noch irgendwelche Helferlein dazu zu lassen für den Tag, die den Kindern maximal die Schuhe binden dürfen. Aber sobald, also das sind ja alles so Flicken. Es ist halt, ein Stück weit ist das für mich der Ausdruck Flickenteppich Deutschland. Und das ist das bei den Schwächsten, bei den Kids, dass das da halt so durchkommt, ist halt schon auch irgendwie bezeichnend.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, dass das die größten Verlierer sind. Also die Kinder, die da überhaupt nicht mitreden können, die das aber spüren, wie auch bei eurer Tochter das der Fall war. Und ich habe mich auch gefragt, dieses Thema bleibt ja nicht bei der Kita. Viele merken es erst und sind erst betroffen, wenn sie selber merken, oh, beim Kind geht es nicht gut, oder wenn sie selber als Familie betroffen sind. Viele haben dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es hört auch nicht mit der Kita auf, das geht ja weiter. Also ich kann dir schon mal vorwarnen, Janis, Schule ist auch nicht viel besser. Und manchmal habe ich auch gedacht, oh, wenn ich das irgendwie nochmal rückgängig machen würde, ich würde mich für einen privaten Träger entscheiden, ich würde auf eine private Schule gehen, da kann man vielleicht noch mehr Einfluss nehmen. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Das wird ja auch nur dazu führen, dass die, die die Kohle haben, sich dann entscheiden können und die, die das nicht haben, dann nehmen müssen, was kommt, ja, oder das, was eben im Angebot ist. Und ich habe mich bei den, ja, bei dieser ganzen Entwicklung schon länger gefragt, wieso schaffen wir das nicht oder was braucht es noch, dass dieses Thema auch kommunikativ, da bist du ja auch ein Experte, wirklich zu einem Top-Thema wird. Es gibt immer wieder Schlagzeilen, aber das ist immer so, es kommt und dann ist es auch wieder weg. Es scheint irgendwie nicht wirklich, du hast es ja gerade beschrieben, dass eigentlich das System das noch gar nicht begriffen hat, was da los ist. Was denkst du, was braucht es noch, dass dieses Thema wirklich da ankommt, wo es ankommen müsste?
Ja, das eine Nichtlösung des Problems hast du schon angesprochen, dass natürlich die privilegierten Menschen, die Menschen mit Geld, die Unternehmen, die über Gelder verfügen, die finden halt Lösungen. Auch jetzt schon, so wie wir. Zur Not nehmen wir halt irgendwie so eine Tagesmutter, gehen in irgendeine private Einrichtung, Thema durch. Und das werden die meisten so tun. Dementsprechend lösen die Themen dann einfach selber und oder Unternehmen dann halt auch. Wenn ich jetzt hier bei Goldbeck gucke, ich glaube, die haben ein Kinderparadies. Ja, also da da braucht keiner mehr über eine staatliche Kita nachdenken. Ne? Also würde ich auch nicht. Also deswegen, da gibt es schon Antworten, die gegeben werden, glaube ich, schlichtweg einfach. Deswegen sind die Player, die Power hätten, die auch das finanzielle Backup haben, also das Thema die Wirtschaft, die macht nicht so richtig mit, weil die einfach ihre eigenen Lösungen finden. Und das würden wir ja im Zweifel, könnten wir das ja genauso tun. Und dementsprechend ist das aber auch nicht mein Ansatz und unser Anspruch, sondern da dran zu bleiben. Weil am Ende, klar, genau wie du sagst, das System hat dann nur noch die, die eh schwach sind und die es wirklich brauchen. Und das schwächt das System. Also das ist eigentlich irgendwie, je mehr man für seine eigenen Kinder individuell tut, desto blöder eigentlich fürs System. Irgendwie eklig. Die Massivität, es bräuchte meiner Meinung nach einen Generalstreik, nennen wir es mal so, von Erziehern, Eltern, Wirtschaft, Arbeitnehmervereinigung, also von Trägern, von Kommunalpolitik, die dann entweder meinetwegen in Berlin oder im jeweiligen Bundesland, wie hier in Düsseldorf, eben vor der entsprechenden Hauptstadt stehen und das in der Massivität eben spiegeln und nicht nur als ein, ja, die Erzieher bekommen zu wenig Geld, also geben sie ein bisschen mehr und dann ist das Thema durch. Das ist, glaube ich, es braucht eine viel höhere Massivität, es bräuchte eine viel höhere, eine ganz andere Rhetorik da drin. Das ist da einfach, klappt da einfach nicht. Und genau wie du das auch sagst, Kinder haben natürlich eh eine doofe Lobby oder auch gar keine. Also dementsprechend können die halt nicht mitmachen. Ist auch irgendwie blöd. Aber auch das wäre, glaube ich, eine gute Maßnahme, wenn dann einfach 500 4- bis 5-Jährige stehen. Also da müsste, glaube ich, in der Geschlossenheit eine ganz andere sein, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und gleichzeitig, ich glaube, da kann man sich, das ist jetzt auch ein bisschen, ja, fast schon sarkastisch, aber es ist halt so wie meistens in unserem Ländle oder in der Politik wahrscheinlich so, es braucht halt erstmal irgendwie einen so einen richtigen Knall, der nicht ist, dass die Familien das irgendwie aushalten und die irgendwie meinetwegen paar jetzt hier in Burnout fallen. Naja, das sind halt individuelle Probleme. Es muss halt ja nur einmal passieren, dass aus einer vernünftigen staatlichen Kita, also gut, ist dann wieder regional, wenn da mal 2, 3 Kinder entführt werden, weil dann halt einfach keine Leute mehr da sind, die aufpassen, weil die ganzen Kriterien nicht eingehalten werden. Dann kann ich dir sagen, dann gehen Sachen schnell. Das meine ich, ne? Kommunikativ, was muss passieren? Entweder es gibt meiner Meinung nach eine ernsthafte Allianz von Willigen und Geschlossenheit oder man wartet halt darauf, dass halt einfach irgendwelche Leute in Kitas gehen, irgendwelche Kinder mitnehmen und die dann, was weiß ich, immer mit denen machen, weil dann ist eine Grenze überschritten, die die Politik nicht hinnehmen kann, die Eltern nicht hinnehmen, weil Kinder nicht mehr da sind. Und ich glaube, das, also eigentlich hat man die zwei Wahlmöglichkeiten. Und das andere wird, also meiner Meinung nach, ziemlich sicher passieren, solche Dinge. Wir hatten solche Fälle tatsächlich auch in der Kita bei uns. Da sind während des Betriebs sind Menschen, die da nicht hingehörten, reingegangen. Ja, es gibt ja eigentlich solche Türencodes und so, aber waren halt nicht, weil man muss das ja immer. Und die haben dann halt Wertgegenstände geklaut und auch Sachen von Kindern. Wie gesagt, also die Tür ist schon auf zu solchen Dingen. Und so ein bisschen ist das so, wenn es den Fukushima-Moment gibt, dann gibt es halt keine Atomkraft mehr. Eher fast schon irrational geleitet aus einem Erlebnis. Und genau das Gleiche würde dann passieren, wenn irrational greift. Dann gibt es halt auch eine vernünftige Versorgung. Aber nichtsdestotrotz muss sich, glaube ich, unser Staatsapparat fragen, möchten Sie bis 6 eine ernsthafte Verantwortung für die Kinder übernehmen und die Familien, ja oder nein? Aktuell ist die klare Antwort ja, es wird aber nichts bis wenig dafür getan. Das ist der schlimmste Fall, den man hier haben kann. Ehrlicher wäre, nee, es ist uns eigentlich scheißegal, wie ihr das löst, wir sind raus. Dann wäre das für mich auch eine Antwort, mit der man arbeiten kann. Nur so ist es eigentlich die schlechtmöglichste Variante. Und das kann halt in den vorne alles nicht passieren. Und so wie gesagt, und gerade auch in diesem Sozialbereich ist natürlich einerseits mega toll, aber das sind natürlich auch ganz oft ganz liebe und tolle Menschen, die sehr gut meinen und lassen sich im Zweifel sogar noch viel mehr bieten und gefallen, als es jetzt vielleicht einfach bei dem normalen Produktionsmenschen ist oder so, bei einer Gewerkschaft, I don't know. Aber die würden halt, ich kenne ja dann auch jetzt ein paar kennengelernt, die fallen lieber tot um, glaube ich, als irgendwie Kinder nicht versorgen zu können. Das hilft natürlich dem System, weil es Leute gibt, die sich blind dafür aufopfern, eigentlich noch denken, dass sie was Gutes tun. Und je mehr Ehrenamtler, je mehr Eltern helfen, desto bekloppter kann dieses Scheißsystem halt einfach immer weitergehen. Ne? Auch da vielleicht eine ganz andere Massivität müsste eigentlich da sein, weil so, es geht ja immer weiter. Und das ist, glaube ich, in dem Fall das große Problem, dass da irgendwie noch nicht der Megaknall passiert ist. Oder halt die mega geschlossen wird.
Ich finde, das ist so ein düsteres Bild. Aber es ist leider auch wahr. Und so passieren ja auch schon schlimme Dinge in der Kita. Das sind ja Sachen. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist mit einer Entführung, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gab schon Fälle, in denen Kitas auch geschlossen wurden, weil Missbrauch stattgefunden hat oder was auch immer. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist das Stichwort Politik. Nach deinem oder eurem Austritt haben sich ja Politiker bei dir gemeldet und sind mit dir ins Gespräch gegangen. Was ist dabei rausgekommen und was habt ihr besprochen?
Ja, also da muss man sagen, ne, das ist dann, sind dann die Kommunalpolitiker gewesen, ne, die ja dann, das war ja Stadt als Träger, und die haben sich dann gemeldet und die haben mir das erstmal alles erklärt, was dann die Stadt, sprich die Kommune, dafür tut, dass dieses System, was meiner Meinung nach halt gar kein System mehr ist, aber irgendwie weitergeht. Die retten mit Geldern, die nicht dafür vorgesehen sind, Kitas, ich glaube, es waren über 10 in Bielefeld im letzten Jahr, machen sonst welche, übernehmen Ausbildungsplätze, weil die Träger sie nicht bezahlen können. Also machen eigentlich wirklich allerlei Sachen, um irgendwie das Ding zu retten. Nur es ist eben nicht zu retten. Das ist so ungefähr so, als wenn du den Menschen einmal die Woche irgendwie, weiß ich nicht, einen Chip gibst, einen Kartoffelchip, und das soll dann halt reichen. Da kannst du es auch gleich sein lassen. Es bringt nichts. Das ist natürlich eine Sicht, die die Kommunalpolitik nicht so ganz auch nicht mitleben kann und will. Ne? Aber die haben mir wirklich gezeigt, wie die sich, in dem Fall Heiko und Judith, dafür aufopfern. Ne? Judith halt ehrenamtlich. Ne? Also, ja. Also, die zerreißen sich da wirklich, damit es irgendwie funktioniert. Für mich war das natürlich toll, das zu verstehen und auch zu sehen. Ja, weil natürlich auch ein Vorwurf immer ein bisschen im Raum steht, dass die Politik halt gar nicht rallt, was eigentlich los ist. Den würde ich auch erstmal globaler so stehen lassen. Aber in dem Fall, die wissen genau, was los ist, aber sie können nichts tun. Oder sie können eigentlich nichts tun und tun dafür eine Menge. Und das war eigentlich, also einerseits schön zu sehen, andererseits natürlich noch frustrierender, dass sich auch die Kommunalpolitik in das Team der Verlierer einreiht. Also auch kein Handlungsspielraum, machen sonst was. Die denken auch gar nicht mehr da in Parteien, sondern wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Und in dem Fall, und auch nur, weil es jetzt eine andere Landesregierung ist als die SPD, weil hier in Bielefeld ist SPD, das hatte damit auch nichts zu tun. Die brauchen eine Reform dieses Kibbutz oder wie das heißt. Und solange das nicht kommt, ist es halt eigentlich nur wie ein Stein, den du die Schlucht darunter wirfst, und irgendwann kommt halt der Boden. Ist egal welches Szenario, aber irgendwann kommt er. Gerade unter drei, wie gesagt, ist die Situation halt komplett ist eigentlich dramatisch. Und das sehen die auch nicht anders. Ne? Also reden die auch nichts schön. Also, und das ist ja, immerhin gab es da ein hohes Maß an Ehrlichkeit und für mich auf jeden Fall stark zu sehen, dass die sich wirklich da auch ohne Ende engagieren, aber es eigentlich auch ein Kampf auf verlorenen Posten ist. Irgendwie.
Wow. Wie soll es denn für euch jetzt weitergehen? Eure Tochter ist jetzt bei den Großeltern, wird gut betreut, kriegt viel Aufmerksamkeit. Spielt ihr mit dem Gedanken, das irgendwann nochmal zu versuchen? Wenn ja, wie? Was denkt ihr?
Ja, gibt ja viele Optionen jetzt, was man tun kann. Ne? Also wir wollen eigentlich nochmal versuchen, die ersten Absagen gab es schon, so ist nicht. Wir wollen in das System staatliche Kitas wieder rein. Fast eher aus idealistischen Gründen. Wir wollen das eigentlich nochmal probieren. Gucken jetzt natürlich nochmal sehr viel genauer hin, was man dann so initial sehen kann. Aber wir wollen das eigentlich so machen. Ich natürlich schon weiterhin, da bin ich ja dann auch, oder wir, Träumer genug. Es muss doch möglich sein, dass ein Kind 3-4 Stunden am Tag spielen kann mit anderen Kindern. Das kann jetzt ja nicht so ganz unmöglich sein, dass das irgendwie klappt. Und daran glauben wir weiter. Und dafür gehen wir jetzt auch wieder da diesen Weg und schauen uns jetzt andere Sachen an. Aber auch sind natürlich auch viel offener jetzt für ganz andere Konzepte. Also wirklich komplett andere Konzepte. Wir gucken uns das jetzt an. Und jetzt steht erstmal diese Portugal-Zeit an, aber im Laufe des Jahres, also soll dann ja auch definitiv, wollen wir das nochmal probieren. Auch im Sinne natürlich von unserer Tochter, weil wir natürlich schon irgendwie es cool fänden, dass sie irgendwie ein bisschen gute Zeit hat in der Kita. Und letztens auch so eine Anekdote, irgendwie cool, aber irgendwie auch verstörend, so bei einer Zweijährigen. Da haben wir im Sandkasten gespielt. Da sagt sie zu mir, sie kann mittlerweile wirklich sehr gut, also ganz gut sprechen, und sagt zu mir: Papa, kannst du mir mal den Stock geben? Ich möchte etwas modellieren. Und da dachte ich so, okay, das sind Worte, das sind keine Kinderworte. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht, ne? Aber wo ich so dachte, weiß ich nicht, irgendwie komisches Wort jetzt in dem Moment, komischer Drop so. Und nein, das muss irgendeine Lösung mit Kindern geben. Wir gucken uns jetzt aber auch eine ganz tolle Kita an, die auch wieder ein bisschen privater organisiert ist, aber die hat einen Inklusionscharakter. Also so war es dann mal wirklich auch viel ausgefallenere Konzepte sich anzugucken, weil ich glaube, die Öffnung jetzt raus aus 0815 ist jetzt, da sind wir sehr geschärft für, und viel mehr jetzt uns das anzugucken, was wirklich unser Weg dann sein soll, ohne einen den Trampelweg zu nehmen, den alle irgendwie.
Hört sich sehr gut an. Die Offenheit ist auch schön. Also finde ich sehr inspirierend, sehr ermutigend. Ich hoffe, das macht auch vielen Eltern Mut, die zuhören. Lieber Jannis, ich habe immer zum Schluss zwei spontane Fragen. Für die, die den Podcast hören, für die ist das nicht spontan, aber du kriegst sie jetzt. Es sind zwei Aufgaben. Die erste lautet in einem Satz: Was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Mein ultimativer Tipp ist, die ganze Sache als einen Weg anzusehen und wirklich alles danach auszurichten, diesen Weg zu gehen und die Parameter so stark, so überall und vielfältig zu ändern, dass dieser Weg funktioniert. Und ich glaube, gerade das Thema Beruf, es war noch nie so leicht, den Beruf zu wechseln. Und auch da kann ich nur sagen, alle Möglichkeiten ausschöpfen und nicht in diesen Fiktionen hängen bleiben, was alles geht und mag, nicht gehen mag. Ich glaube, das ist da sehr, für mich, also für mich aus meiner Learning Journey heraus, ist das der Kicker. So, ey, es geht so viel mehr, als du denkst. Mhm. Guck dir alle Optionen an und wenn sie vielleicht auch kurzfristig einen gewissen Preis haben, der irgendwie ein bisschen höher zu sein scheint, langfristig ganz sicherlich nicht.
Sehr gut. Frage Nummer zwei, jetzt in drei Worten. Was glaubst du, wie wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
Alle zusammen in einem Topf. Das waren drei Worte, oder?
Wow. Das musst du jetzt kurz, ja, das musst du mir kurz erläutern.
Ich glaube schon, dass dass das Wort Vereinbarkeit vielleicht sogar, also das klingt ja immer so, als hätte man hat ja was zu vereinbaren. Das heißt, also es gibt ja eigentlich zwei Gegensätze oder zwei Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist irgendwie nicht nur positiv, wenn man etwas vereinbart. Irgendwie hört sich an wie Doppelkompromiss. So. Und ich glaube, darum sollte es eigentlich nicht gehen, weil ich darauf, es ist doch, man hat ein Leben, man hat eine Familie, man hat irgendwie so eine, so irgendwie einen Weg, den man im Leben geht. Und das kann ja nicht, und wenn man das vereinbaren muss, dann hört sich das für mich nach Kompromissen an. Und ich glaube, das muss es nicht geben. Es kann alles in einem Topf sein. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht für alle und vielleicht auch noch nicht morgen für alle, aber sehr viel bald für sehr viele Menschen mehr. Da kommt dann vielleicht auch die positive Welt sich durch, aber davon bin ich überzeugt, auch wenn wir heute an einem Punkt wahrscheinlich sind, wo man das Gegenteil sagen müsste, aber so bin ich halt nicht. Ich glaube das nicht. Das wird sich fügen. Wenn man schauen würde, wie sich in den letzten, keine Ahnung, 50, 80 Jahren entwickelt hat, das ist ein maximaler Riesensprung. Und die Welt ist schneller geworden, in einer höheren Geschwindigkeit. In 20 Jahren wird es absurd sein, über was wir heute geredet haben. Und ich hoffe, dass es, oder ich bin ganz fest davon überzeugt, im Positiven absurd sein.
Ja, das glaube ich auch. Und ich freue mich auch sehr auf diesen Topf. Spätestens dann machen wir nochmal eine Podcast-Folge, Jannis, und sprechen über diesen Topf und wie es dann weitergeht.
Ja.
Sehr cool. Ich bin total dankbar, Jannis, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch dieses Thema platzierst. So viele betrifft es und so wenige sprechen darüber und nutzen auch ihr Standing, ihre Reichweite, ihre Position als Unternehmer, als Familienvater. Ich danke dir. Und wünsche euch als Familie in erster Linie, dass ihr euren Weg findet, der euch allen gut tut, ganz besonders eurer Tochter gut tut. Und ich bin mir so sicher, dass sich das auch auf eure Arbeitsleistung maximal auszahlen wird und es eben genau dann ein Topf ist und ihr nichts trennen müsst.
Ja, so genau, so kann man das auch sehen. Also ich denke auch, also wenn das alles passt, dann ja. Wir bleiben positiv und wie gesagt, ich für mich total natürlich und ich kann echt nur hoffen, dass es dann sich diese Allianz der Willigen, die sich jetzt schon so halb auftut, immer mehr dazukommen und dann kann man auch was bewegen. Man braucht ja nicht so tun, als könnte man nichts ändern.
Sehr gut. Danke dir, Jannis.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war Future Family. Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.